Ja, guten Morgen. Miteinander. Es ist für mich immer ein Vorrecht, in der EGA predigen. Ich bin fast jeden Sonntag irgendwo am Predigen, aber EGA hat einen besonderen Platz bei mir. Hat etwas mit der Geschichte zu tun. Ich denke, der Harry hat mich auch geprägt. Ich glaube, es sind etwa 8 Jahre, seit er mich das erste Mal geholt hat. Ja, ich habe ein komisches Thema mitgebracht. Selbstbewusstsein und Selbstverleugnung. Das Erfolgsrezept von Jesus. Das werden wir ein bisschen genauer anschauen. Ich fange an mit dem Gegenteil. Habe in der NZZ vom 31. Januar dieses Jahr habe ich Folgendes gelesen. Beträgt das Ablaufdatum so gewichtiger Namen wie Hausmann, Foch oder Raspail etwa 4 Generationen, das Ablaufdatum, so werden auch die kolossalen Namen der Gegenwart in wenigen Generationen weggeschmolzen sein. Kurzum, in 100, spätestens in 200 Jahren wird kaum noch jemand wissen, wer Bill Gates, Donald Trump oder Angela Merkel war. Unser Selbstwertgefühl, das wir von unseren Vorfahren geerbt haben, versaut uns das Leben, weil es zu sensitiv eingestellt ist. Wir explodieren bei den kleinsten Affront, auch wenn diese im Vergleich zu den Bedrohungen der Steinzeit lächerlich sind. Man lobt uns ungenügend. Man reagiert nicht angemessen auf unsere Geltungsbemühungen. Man verweigert uns eine Einladung. In den meisten Fällen haben die anderen tatsächlich recht. Wir sind nicht so bedeutend, wie wir denken. Empfehlung: Betrachten Sie Ihre Wichtigkeit aus der Perspektive des nächsten Jahrhunderts. Von jedem Zeitpunkt aus, an dem Ihr werter Name zu einer Null geschrumpft sein wird. Egal, wie fabelhaft Sie heute sein mögen. Seien Sie glücklich, dass keine Straße nach Ihnen benannt ist. Es würde Sie nur stressen. NZZ vom Januar. Und dann habe ich am letzten Mittwoch etwas Interessantes erlebt. Bin in Twitter auf ein Zitat von Billy Graham gestoßen am Mittwochmorgen. Und am Nachmittag ist die Meldung gekommen, er sei gestorben. Der Billy Graham, berühmter Mann in der christlichen Szene. Und für mich ist die Kombination interessant gewesen. Was ich am Morgen früh gelesen habe, hat folgendermaßen geheißen. Der Billy Graham schreibt, eines Tages wirst du lesen oder hören, dass Billy Graham tot ist. Glauben Sie nicht ein Wort davon. Ich werde lebendiger sein, als ich es jetzt bin. Ich habe nur meine Adresse geändert. Ich werde in die Gegenwart von Gott gegangen sein. Kurz bevor er gestorben ist, hat er das so aufgeschrieben. Ich finde das herrlich. Er ist 99 geworden. Also wie das, was er geleistet hat, dass sein Herz so lange durchgehalten hat, habe ich mich gewundert und gefreut. Ja, es geht um unsere Wichtigkeit. Wie wichtig bin ich oder wie unwichtig bin ich? Ich will anfangen mit der Frage, wenn ich wüsste, dass ich morgen Abend tot bin, was würde ich denn machen? Wenn sich das mal vorstellen, es gäbe mich morgen Abend nicht mehr. Und jetzt nicht nur theoretische Möglichkeit, sondern es tatsächlich so. Was würde ich machen? Vermutlich käme ich in Panik. Ja, was kann ich in dieser kurzen Zeit noch machen? Testament schreiben, vielleicht hätte ich schon lange sollen, aber ich habe es immer wieder rausgeschoben. Lebenslauf schreiben für die Abdankung. letzte Telefon loslassen. Du, morgen Abend bin ich dann nicht mehr da. Habe mich noch verabschieden von dir. Oder ein WhatsApp. Oder ein E-Mail. Es käme unheimliche Hektik in unser Leben hinein. Wenn ich wüsste, morgen Abend gibt es mich auf dieser Welt nicht mehr. Ich habe es einmal bei Jesus angeschaut. Gemäss dem Johannesevangelium hat er in seinem letzten Tag, wo er noch gelebt hat, Folgendes gemacht. Und jetzt werden wir staunen. Erstens, Füße waschen. Was ist jetzt da schon wichtig? Der Jünger die Füße waschen. Aber sicher nicht, wenn ich morgen Abend tot bin. Als zweites lesen wir im Johannesevangelium, hat der Judas gewarnet und der Petrus, Judas, weil er Jesus hat verraten, das hat Jesus gewusst. Schon lange, nicht erst am letzten Tag. Und Petrus, der gesagt hat, ich würde für dich sogar in den Tod gehen, sagt er, du wirst noch, bevor der Hahn morgen kreit, wirst du dreimal behauptet haben, du kennst mich nicht. Dann hat er ihnen einen letzten Unterricht gegeben, den Jünger, zum Beispiel über den Heiligen Geist. Er sagt ihnen zum Beispiel, es ist gut, dass ich gegangen bin. Sonst käme der Heilige Geist nicht. Und der kann mehr als ich. Jesus war an unsere Gesetze gebunden. Er konnte nicht können, wie der Heilige Geist gleichzeitig im Walter sein und in mir und in uns allen, wo wir an Jesus glauben. Das kann nur der Heilige Geist. Das hat er ihnen in den letzten paar Stunden von seinem Leben gesagt. Und auf jetzt ein ergreifendes Gebet für seine Jünger, Johannes 17. Das sogenannte hohepriesterliche Gebet. Das sind seine letzten Tätigkeiten gewesen, bevor er verhaftet worden ist. Jetzt fragen sie mich, ja, wo ist denn das Passa? Und wo ist denn das Abendmahl? Interessant kommt das im Johannesevangelium nicht vor. Natürlich gehört das auch da drin. Er ist ja am Abend, bevor er verhaftet worden ist, ist er mit ihnen zusammen gewesen, hat das Passa genommen und hat mitten im Passa hat er dann das Abendmahl eingesetzt. Das ist Jesus. Und ich möchte mich gern ein bisschen mit dem ersten Punkt heute Morgen befassen. Und zwar jetzt nicht einfach, weil Füßwäsche jetzt so wichtig wäre, sondern weil dahinter eine Haltung von Jesus steckt, wo wir uns aneignen sollten. Ich lese Johannes 13, 1 bis 15. Am Vorabend des Passafestes wusste Jesus, dass nun die Zeit gekommen war, diese Welt zu verlassen. Also er hat es gewusst. Und zu seinem Vater zurückzukehren. Er hatte die Menschen geliebt, die zu ihm gehörten, und er hörte nicht auf, sie zu lieben. An diesem Abend saß Jesus zusammen mit seinen Jüngern. Der Teufel hatte Judas, den Sohn von Simon Iskariot, schon zum Verrat an Jesus verführt. Jesus aber wusste, dass der Vater ihm alles in die Hand gegeben hatte, dass er von Gott gekommen war und zu ihm zurückkehren würde. Da stand er vom Tisch auf und legte sein Obergewand ab, band sich ein Tuch aus Leinen um, er goss Wasser in eine Schüssel und begann seinen Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Tuch abzutrocknen. Habe ich übrigens einmal anfangen müssen in meinem Leben. Füße waschen. Eine Studentin auf Kishona ist eines Tages Sommer gekommen und hat gesagt, würdest du jemandem die Füße waschen von meiner Klasse? Ich muss eine Andacht halten über Johannes 13. Und ich würde das gerne einbauen. Du musst einfach am 9:40 vor der Tür stehen. Ich mache alles parat. Und ich bin getreulich 49 vor dieser Tür gestanden und dann sagt die, die die Andacht hat, was würdet ihr denken, wenn die Türen aufgehen und die Direktor kommen rein und wir euch die Füße waschen? Sie geht an die Tür und draußen stand ich. Und ich habe einer Studentin die Füße gewaschen. Ich spüre das Gefühl noch in den Händen von diesen Füßen. Aber sonst habe ich es also noch nie machen müssen. Es gibt ja Gemeinden, die das eingeführt haben, die das regelmässig einander machen, in einem Gottesdienst. In Bern gibt es so eine Gemeinde, vielleicht auch noch andere. Also, als Jesus zu Simon Petrus kam, wehrte sie dieser ab: Herr, wie kommst du dazu, mir die Füße zu waschen? Jesus antwortete ihm: Das verstehst du jetzt noch nicht, aber später wirst du es verstehen. Doch Petrus blieb dabei: Niemals sollst du mir die Füße waschen. Worauf Jesus erwiderte: Wenn ich dir nicht die Füße wasche, gehörst du nicht zu mir. Da sagte Jesus: Herr, dann wasch mir nicht nur die Füße, sondern auch die Hände und das Gesicht. Jesus antwortete: Wer gebadet hat, der ist ganz rein. Ihm braucht man nur noch den Straßenstaub von den Füßen zu waschen. Ihr seid alle rein, außer einem. Jesus wusste nämlich, wer ihn verraten würde. Deshalb sagte er: Ihr seid nicht alle rein. Nachdem Jesus ihnen die Füße gewaschen hatte, zog er sein Obergewand wieder an, kehrte zu seinem Platz am Tisch zurück und fragte seine Jünger: Versteht ihr, was ich eben getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr, das ist auch richtig so, denn ich bin es. Wie ich, euer Meister und Herr, euch jetzt die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr euch gegenseitig die Füße waschen. Ich habe euch damit ein Beispiel gegeben, dem ihr folgen sollt. Handelt ebenso. Johannes 13, 1 bis 15. Die erste Frage, wenn wir mal uns ein bisschen näher anschauen, warum ist denn Füßwäsche so wichtig? Ich habe da ein schönes Bild gefunden im Internet. Von der Fußwaschung, Jesus, der vor allem vielleicht Petrus knünelt und ihm Füße wäscht. Warum ist jetzt das so wichtig, dass Jesus eine von seinen letzten Stunden von seinem Leben für das aufwendet? Und meine Antwort heisst: Jesus hat festgestellt, etwas haben die Jünger nicht begriffen gehabt. Eine Lektion, die sie nicht begriffen haben. Und darum muss ich noch gewissermaßen ein bisschen Nachhilfestunde geben. Und zwar haben sie nicht begriffen, wie elementar wichtig für die Gläubigen Diakonie ist. Diakonie, das ist ein Fachausdruck, kommt aus dem Griechischen vom Dienen. Dienst. Der praktische Dienst am bedürftigen Nächsten ist elementar wichtig, hat Jesus den Jüngern sagen. Und sie haben das noch nicht begriffen gehabt. Füßwäsche, das ist normalerweise die Aufgabe von einem Sklaven. Damals. Und jetzt ist da kein Sklave rum. Jesus hat dem Johannes und dem Petrus den Auftrag gegeben, sie sollen auf Jerusalem rein und sollen dort das Passa vorbereiten. Sie haben mitten in Jerusalem haben sie einen Raum gefunden, wo sie können mit Jesus das Passa feiern können. Schon das ist ein Wunder. Man weiss, dass die Zeit etwa 2 Millionen Pilger in Jerusalem gewesen sind, die das Passa in Jerusalem feiern. Das war jedes Jahr ein Riesenfest. Und die beiden Jünger finden einen Raum für sich allein. Sie haben alles vorbereitet. Sie haben seit Kind auf genau gewusst, zum Passa gehört das und das und das und das. Jesus kommt mit den Jüngern und niemand ist da, der die Füße wäscht. Ich stelle mir jetzt die Runde vor. Die Jünger schauen einander an. Du, Johannes und Petrus, wieso haben die nicht Wasser parat gemacht und sind als erstes uns Füße waschen? Petrus und Johannes sagen, wir haben genug geschafft, gekrampft, dass wir das Wasser feiern können. Jetzt sind ihr dran. Und niemand will. Peinliche Stille. Und dann heisst Vers 4, da stand Jesus vom Tisch auf. Ausgerechnet Jesus. Der steht auf und macht das, was die Jünger nicht haben wollen. Die Jünger sind sich vermutlich zu gut vorgekommen. Ja, nein, also einen Sklavendienst mache ich nicht. Da sollen andere hin. Warum ist denn Füßwäsche so wichtig? Mein erster Punkt. Liebe, fangt mit einer anderen Herzenseinstellung an. Und das haben die Jünger nicht begriffen. Jesus sagt, wichtig ist jetzt nicht, wer mir dient, sondern wem kann ich dienen. Das ist das Wichtigste. Wir sind doch Egoisten und auch als Gläubige manchmal unheimlich fromm. Also wir sind bereit, um alles zu tun für den Herrn, aber nicht die gewöhnlichen Arbeiten. Ich weiss nicht, wie das läuft in der EGA, wenn geputzt werden sollte. Also wir haben einmal im Jahr den Grossputz in Schaffhausen, ist er gemeint. Dann sieht man immer etwa die gleichen. Andere haben einfach keine Zeit. Also ich bin so beschäftigt. Ich kann das nicht auch noch. Aber Diakonie ist ja mehr als nur den Raum putzen. Diakonie ist auch das, was dort hineinläuft in der Technik. Diakonie ist auch das, was läuft, wenn man jemanden sucht zum Kochen zum Beispiel. Die ganz praktischen Dienste. Das haben die Jünger nicht kapiert. Jesus wollte nicht einfach gute Theoretiker. Das ist nicht sein Anliegen. Und darum hat er die Füße gewaschen. Er will Menschen, die in der Praxis stark sind, die sich hineingeben in die Praxis hinein. Das nächste, was ich gerne mal reinwerfen möchte, was ist wichtiger, evangelisieren oder praktisch dienen? Jetzt wir als Evangelikale sagen natürlich logischerweise Evangelisation. Es geht ja darum, dass Menschen gerettet werden. Aber doch nicht, dass wir Leute haben, die putzen. Dass wir Leute haben, die den geringsten Dienst, den Sklavendienst tun. Das läuft unter ferner Liefen. Ich habe 1974 teilnehmen am ersten Kongress für Weltevangelisation. Der Kongress war initiiert von Billy Graham und ich habe zum ersten Mal in meinem Leben dort ihm die Hand geben, das weiss ich noch. Die ganze 3000 Leute, Schar, ist bei ihm vom Himmel marschiert und hat ihn grüßt. Und in dem ersten Lausanner Kongress haben wir die sogenannte Lausanner Verpflichtung verabschiedet. Das ist bis heute eigentlich Standardbekenntnis von den Evangelikalen, was uns wichtig ist. Und da drin hat es zwei Artikel, die ich damals schnell mitgebracht habe. Das heisst, wir tun Buße über unsere Versäumnisse und dafür, dass wir manchmal die Verkündigung des Evangeliums und soziales Bewusstsein als einander ausschließend angesehen haben. Dennoch bezeugen wir, dass sowohl Verkündigung als auch soziales und politisches Engagement zu unserer Pflicht als Christen gehört. Das hat sie. Der hat eingeschlagen. Ich mag mich erinnern, wie dort wir diskutiert haben miteinander. Wir müssen die Erklärung am Schluss unterschreiben. Alle Teilnehmer sind aufgefordert, unterschreiben das, was er jetzt da genehmigt haben. Und das ist hin und her gegangen. Die Evangelisation ist doch wichtig, aber sicher nicht sozial und politisches Engagement. Und dann hat es ein Trostpflaster drauf. Das ist der Artikel 6. Bei der Sendung der Gemeinde zum hingebungsvollen Dienst steht die Verkündigung an erster Stelle. Das war ein Kompromiss gegen die, wo der erste Satz zu stark gefunden haben. Die Evangelisation schafft Voraussetzungen für soziale Verantwortung. Und du musst doch zuerst evangelisiert werden. Man hat später diesen Satz in dieser Fassung nicht mehr so unterschrieben. Es sind viele evangelikale Konferenzen haben stattgefunden, wo man das versucht hat, ein bisschen neuer anzuschauen. Und wir haben nachher Jesus angeschaut. Was hat denn bei Jesus Priorität gehabt, wo er auf dieser Erde war? Ist es die Evangelisation oder ist es Diakonie? Und ich habe nur drei Antworten gefunden. Man findet bei Jesus Heilige, wo keine Verkündigung damit verbunden war. Wo er nicht evangelisiert hat, sondern einfach geheilt hat. Man hat aber auch andere. Manchmal hat er nur predigt, ohne dass er geheilt hat. Vor allem das Johannesevangelium bringt biegeweise Reden von Jesus, die er nicht verbunden hat mit der Heilung. Aber man hat auch andere, dass Verkündigung und Heilung nacheinander stattgefunden haben. Das berühmteste Beispiel ist sicher der Gichtbrüchige, der sogenannte. Der, wo sie durchs Dach oben runtergelassen haben. Da kommt ein Gelähmter, wird ihm vor die Füsse angelegt. Und was macht Jesus? Deine Sünden sind dir vergeben. Verkündigung. Und die Pharisäer sind verrückt worden. Sünde kann nur Gott vergeben. Mit anderen Worten, wenn der Gott wäre, dann ist der Satz in Ordnung, aber er ist es ja nicht. Er maßt sich das nur an. So haben die Pharisäer gedacht. Und dann sagt er, damit ihr seht, dass ich das Recht habe, auf Erde Sünde zu vergeben, sagt er zu dem Mann, stand auf, nimm deine Trage und geh heim. Also da war beides drin. Und darum habe ich versucht, mit der Waage mal darzustellen. Meines Erachtens gehört Evangelisation und Diakonie als gleichwertig nebeneinander. Und die späteren Konferenzen nach Lausanne 74, die haben dann zwei Beispiele gebracht. Das Beispiel vom Flugzeug. Nehmen das Flugzeug, das nur einen Flügel hat. Fliegt nicht. Oder nehmen eine Schere, die nur eine Klinge hat. Eine Schere braucht zwei Klingen, damit man schneiden kann. Es braucht ein Gleichgewicht. Und persönlich habe ich den Eindruck, dass die Gemeinde Jesu, sechs jetzt nochmal die evangelikale Diakonie, allzu lang delegiert haben. Man hat Diakonissenhäuser ins Leben gerufen mit, ich übertreibe nicht, in Deutschland und in der Schweiz, Tausende von Frauen, die bereit sind, ihr Leben jetzt nicht der Evangelisation zu widmen, sondern praktischen Dienst am Kranken. Und jetzt sterben die aus, die Diakonissenhäuser. Und was machen wir? Tun wir wieder delegieren. Wendepunkt, Quellenhofstiftung und wie sie alle heißen. Damit ist unser Gewissen entlastet. Es sind andere, die das machen, wir nicht. Persönlich bin ich der Überzeugung, beides gehört in eine Gemeinde als gleichwertig drin. Für Jesus ist das klar gewesen. Man kann nicht das eine gegen das andere ausspielen. Jetzt aber nochmal zum Eingang. Selbstbewusstsein und Selbstverleugnung. Und zwar ist das jetzt nicht nur bei Jesus gewesen, sondern er meint es auch als Beispiel für uns. Es geht ihm nicht so sehr ums Was, sondern ums Wie. Es geht ihm um die innere Einstellung. So sagt er es im Vers 15. Ein Beispiel habe ich euch gegeben, dass ihr tut, wie ich euch getan habe. Wie? In der Herzensgrundhaltung. Und jetzt würde ich gerne Jesus anschauen, jetzt mal nicht als der, der Füße wischt, sondern als der, der ein Selbstbewusstsein an den Tag legt, wo uns fast über das Erträgliche geht. Er sagt an drei Stellen in unserem Text, wie wichtig er ist. Ich sage nochmal, ich komme dann schon auf uns. Wir sind wichtiger, als wir uns das bewusst sind. Aber ich bleibe mal schnell bei Jesus. Jesus sagt als erstes, der Vater hat mir alles in die Hände gegeben. Alles. Ich habe die Macht, die Welt zu verändern. Das sagt er nicht als Zukunft. Der Vater wird mir einmal alles in die Hände geben, sondern er hat. Das Zweite, ich bin von Gott gekommen und ich gang wieder zu ihm. Und damit allen klar ist, ich bin wichtig, sagt er am Schluss, wo er die Füße gewaschen hat, ich bin der Chef auf dem Platz. Ihr nennt mich Meister und Herr. Und jetzt könnt ihr es vergessen, ich gehe jetzt ans Kreuz, jetzt bin ich niemand mehr. Sagt er nicht. Ihr tut recht, dass ihr mich so nennt. Ich, Jesus, bin wichtig. Das ist der Grund, warum ich den Text mitbringen will. Ich denke, an dieser Stelle klappt bei uns irgendetwas noch nicht. Der Walter hat es bereits angetönt am Anfang. Wir schwanken, einmal sind wir oben, einmal unten. Jesus war da oben und ist da oben geblieben. Er ist als der Sohn Gottes in sein Leiden hineingegangen und er ist als der Sohn Gottes am Kreuz gehangen und ist gestorben als Sohn Gottes. Als der Wichtigste, der je auf dieser Erde gelebt hat. Es gibt keinen Wichtigeren. Ich bin der Chef. Ich bin der Meister und Herr. Das ist seine. Und dann kommt etwas anderes, Selbstverleugnung. Mit dem Wissen, dass er wichtig ist, tut er den geringsten Dienst. Was für eine Grösse von Jesus. Wir bringen das nicht auf die Reihe, normalerweise. Entweder sind wir gut, sind wir wichtig und dann lassen wir uns dienen. Dann stellen wir andere an, die für uns arbeiten, die für uns die Sachen machen, die wir nicht so gerne haben. Oder dann haben wir den Eindruck, ich bin nichts wert, ich kann nur noch die einfachsten Arbeiten machen und laufe mit Minderwertigkeitsgefühl umeinander. Und habe vergessen, dass ich wichtig bin auf dieser Welt. Das Dritte dann bei Jesus, er gibt sich selber hin. Auch wenn er einem Pilatus gesagt hat, wo ihm gesagt hat, ich könnte dich ja zum Tod verurteilen, sagt er ihm, du hättest keine Macht, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Er ist auch im Verhör selbstbewusst. Ich bin die Ware zum Beispiel. Und der Pilatus sagt, was ist Wahrheit? Er gibt sich selber in die Welt hinein, damit uns geholfen werden kann, damit wir gerettet werden können. Hätte er irgendwie eine Abkürzung gemacht, wir wären hilflos da gewesen und wüssten nicht mehr, wie wir uns wehren könnten. Und jetzt kommen wir nochmal auf uns zu reden. Was für ein Unterschied. Und mit Recht sagen die jetzt zu mir, ja, aber ich bin doch nicht Jesus. Jesus, der ist sündlos gewesen. Der hat nie einen Fehler gemacht. Der hat immer perfekt gelebt. Aber wenn ich auf mein Leben schaue, ja. Und meine Kollegen, wenn ich einladen will für einen evangelistischen Anlass bei uns, dann könnten die sagen, ja, ja, warum reden kann er, aber im Alltag versagt er. Wie viel habe ich schon versagt, auch meinen Mitarbeitern gegenüber? Die hätten die jenste Möglichkeit gehabt, um ihr die Leviten zu verlesen. Zum Teil haben sie es auch gemacht. Ich denke an ein Gespräch, das ich hatte, mit einem ganz schwierigen Mitarbeiter. Mit dem ist fast niemand rausgekommen. Dann habe ich gesagt, ich muss doch mit dem auskommen. Ich kann doch nicht Direktor sein und den meiden, weil die anderen auch nicht auskommen mit dem. Dann bin ich zu einem gegangen, eines Morgens, und gesagt, du, wir müssen mal reden miteinander. Und der hat mir die Leviten verlesen. Nicht, was er falsch gemacht hat, sondern was ich falsch gemacht habe. Sie kennen bestimmt solche Leute auch. Sind die ganz Schwierigen, die nie einen Fehler machen. Immer sind es die anderen. Ja, wir sind nicht Jesus. Wir sind nicht sündlos, aber wir haben die Möglichkeit, unsere Sünde loszuwerden. Und wenn der andere mich kritisiert, weil ich ihn verletzt habe, dann sage ich, ja, es stimmt und es tut mir auch leid, aber ich habe Vergebung bekommen. Das wäre ein erstes Zeugnis, das ich machen könnte. Ich habe Vergebung. Wichtig scheint mir, Jesus stellt sich da als ein Modell dar, wo wir ihm nacheifern sollen. Ein Beispiel habe ich euch gegeben, dass ihr tut, wie ich euch getan habe. Durch das Wort lässt Jesus keine Ausrede gelten. Er stellt sich als ein Modell an, wo man nacheifern soll. Und zwar selbstbewusst. Ich bin wichtig auf dieser Erde. Sonst hat mich Jesus weggerufen. Also wenn ich sage, dann nachher meine ich jetzt nicht nur mich, sondern wir sind wichtig auf dieser Erde. An dem Platz, wo ich stand, bin ich wichtig. Ich träge gewissermaßen das Reich Gottes mit mir herum. In meiner Familie. An meinem Arbeitsplatz, dort ist Reich Gottes, wenn ich dort bin. So wichtig bin ich. Ich habe ein Zitat gefunden zu dem Thema. Über Minderwertigkeitskomplexe. Auch die Minderwertigkeitskomplexe gehören zur Familie des Hochmuts. Sie sind eine bedenkliche Schwäche im Leben des Christen. Nur wenige andere Hindernisse können Gottes Absicht durch uns hindurch zu wirken so nachhaltig vereiteln. Gott will mit ganz gewöhnlichen Menschen, wie wir sind, sein Werk auf dieser Erde tun. Wer meint, dass er dazu zu wenig Fähigkeiten, Kraft und Möglichkeiten habe, ist nicht besonders demütig, sondern so unverschämt, Gott vorzuhalten, er bediene sich ungeeigneter Methoden. Die Bibel liest sich wie ein fortlaufender Bericht vom Wirken Gottes durch ganz gewöhnliche Menschen. Ich bitte, dass wir das mitnehmen von heute Morgen. Ich bin wichtig. Und ich behaupte heute Morgen, es gibt Menschen, denen haben sie besseren Zugang als der beste Prediger. Weil sie mit ihnen zusammenleben. Weil die mich beobachten können, wie ich bin. Wie ich bin, wenn es mir gut geht, oder wie ich bin, wenn es mir schlecht geht. Sie können mich beobachten und spüren, da ist irgendeine andere Grundlage. Und ich denke, dass wir Christen, bewusste Christen, zu wenig Selbstbewusstsein an den Tag legen. Auch jetzt zum Beispiel Migranten, habe ich bereits erwähnt. Ich habe nicht so sehr Angst vor den Muslimen, sondern ich habe Angst vor Christen, die nicht mehr selbstbewusst auftreten. Die Gemeinde Jesu ist schwach. Wir haben einen Auftrag, den uns niemand wegnehmen kann. Und einen Auftrag, den niemand für uns erledigen kann. Wir. Nicht nur selbstbewusst, sondern mit der Bereitschaft auch zum geringsten Dienst. Liebe Familienväter, was läuft am Sonntag? Nach dem Gottesdienst. Man geht heim, die Frau macht zum Mittag, hoffentlich einen rechten. Und ich lasse mich bedienen. Und nachher soll die Frau gefälligst sich um Kind kümmern. Ich habe so eine strenge Woche gehabt. Ich kann leider mich nicht hineingeben. So läuft es doch manchmal. Die Zeitung ist für mich früher noch ein beliebtes Instrument gewesen, um meine Nicht-Ansprechbarkeit zu dokumentieren. Ich kann mich erinnern, wir sind einmal in den Ferien und ich habe meiner Frau gesagt, mehr herfahren, du, ich musste noch ein bisschen Pause haben zuerst. Ich bin so fertig von diesen strengen Diensten, die ich hatte. In meiner ersten stillen Zeit in den Ferien sagt Jesus mir, du kümmerst dich um Kind. Die Frau hat genauso das Recht zu sagen, ich bin fertig. Aufgabe von einer Mutter mit drei Kindern ist doch unheimlich anspruchsvoll. Sagt er mir, du kümmerst dich um Kind. Und ich habe Jesus gesagt, nein, also kannst du von mir nicht verlangen. Jetzt bin ich wirklich fertig. Und es hat für mich eine Grundeinstellung gebraucht. Jawohl, ich mache das. Und wir haben die schönste Ferien gehabt und ich bin erholt gewesen nachher. Der Dienst, der fängt vielleicht eben daher an. Also mein bescheidener Dienst im Haushalt ist Staubsaugen. Schon ein bisschen wenig. Bin mir bewusst. Also wenn man müsste essen, was ich koche, dann käme es nicht gut raus. Aber manchmal ein bisschen an die Hand gehen und beim Abwäschen helfen. Das sind so Kleinigkeiten. Ja, dem steht doch und fällt die Ehe nicht. Oder die Familie. Manchmal steht es genau an so Kleinigkeiten. Ich doch nicht. Für das bin ich ja geheiratet. Und ich sage, wir dienen einander. Und darum ist für mich der Ruhestand, den ich jetzt seit 10 Jahren geniessen darf, aus dem Grund, wunderschön. Ich habe gelernt zu dienen. Besser zu dienen als früher. Das klingt jetzt komisch. Aber wenn man als Direktor eine 60 bis 70 Stunden Woche hat, dann ist manchmal nicht mehr viel übrig gewesen. Und ich habe meiner Frau gedankt, als ich in den Ruhestand gekommen bin, dass sie das durchgehalten hat. Das ist für mich nicht selbstverständlich. Bereit zum geringsten Dienst. Das gehört auch zum Christsein. Heute noch beten. Herr, wir sind manchmal wirklich schwierig, überheblich und dann wieder am Boden, weil es wieder nicht gelungen ist. Wir stehen vor dir oder sitzen als ertappte Sünder. Als Menschen, die Vergebung brauchen. Nicht nur für die scheinbar grossen Sünden, die passiert sind, sondern auch für die kleinen, wo ich lieblos gehandelt habe. Auch meinen Kindern oder meiner Frau gegenüber. Hilf uns, bessere Diener zu sein und Dienerinnen. Und hilf uns auch, unsere Wichtigkeit zu sehen in dieser Welt, die verloren geht. Lass uns unseren Auftrag wahrnehmen und dir in der rechten Art zur Verfügung stehen. Amen.